wann ist das Müde sein, eine Krankheit? In diesem Podcast erfährst du, was der Körper dir zum Beispiel für Symptome zeigen kann.
Da gibt es derartige, die zum Beispiel beim Zähneputzen oder beim Bügeln einen Puls von 140 haben. 140 kann ich, wenn ich jogge. Oder? Das ist nicht normal, dass man das beim Zähneputzen hat. Das äußert sich dann eben in dem, dass die Leute zum Beispiel Schwindel oder Kopfweh oder so einen Brain Fog haben oder Seh- oder Hörstörungen
übermäßig. Es sind sehr viele Symptome. Wenn jemand ME/CFS hat, kann jedes Körpersystem davon betroffen sein. Sie, die hier redet, ist eine der wenigen Spezialistinnen auf dem Gebiet in der Schweiz.
Mein Name ist Maja Strasser. Ich bin Fachärztin für Neurologie. Ich habe eine Praxis in Solothurn. Und seit 2022 habe ich das Long-Covid-Netzwerk Solothurn gegründet und bin darum Spezialistin auch für Long-Covid und myalgische Enzephalomyelitis. Ich bin auch Co-Autorin von dem Konsensus-Statement. Also es gibt so eine Veröffentlichung, wo führende Experten ihre Therapievorschläge für die Art von Krankheit zusammengefasst haben. Und dort bin ich auch Co-Autorin.
Sie wird das Wort ein paar Mal sagen: myalgische Enzephalomyelitis. Die Abkürzung ist ME und gehört zu der Krankheit ME/CFS. Was es beinhaltet, erklärt sie dir noch. Und auch, wie das ausgelöst werden kann, was im Körper passiert und welche vier Sachen helfen.
Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», einem Podcast von der CSS. Ich bin Carla und hoste den Podcast abwechslungsweise mit Manuel. Wir fragen nachher und stellen die Fragen, die man sonst einfach googelt. Da antwortet und erzählt ein echter Mensch. In einer Episode eine betroffene Person und in einer eine Expertin. Immer auf einem Spaziergang. Und da sind wir. Wir sind jetzt in der Nähe von der Praxis von der Maja Strasser in Solothurn. Bei der Einsiedelei unten. Dann wunderschön am Bächli entlang am Spazieren. Maja, es gibt ja viele, die einfach müde sind. Wann sollte man denn etwas machen? Wann ist eine Krankheit?
Zuerst muss man mal sagen, Müdigkeit ist nicht Erschöpfung. Also eine Müdigkeit ist eigentlich etwas, das sich durch genügend Schlaf dann beheben lässt. Und eine Erschöpfung, da kann man einfach schlafen, so viel man will, so viel man kann. Es wird nicht besser. Krankhaft ist eine Erschöpfung dann, wenn sie wirklich die Lebensqualität und auch die Aktivitäten tut beeinträchtigen. Jetzt, das Problem ist, dass eine Erschöpfung ist eigentlich ein extrem allgemeines, unspezifisches Symptom. Also das hast du zum Beispiel auch bei Eisenmangel, bei verschiedenen hormonellen Störungen, zum Beispiel Schilddrüsenfehlfunktionen oder bei Multipler Sklerose oder es gibt auch von Alter Erschöpfung. Also das ist extrem breit. Und was eigentlich das Spezielle ist an dieser myalgischen Enzephalomyelitis oder eben dem chronischen Fatigue-Syndrom, das ist das Gleiche, das ist eigentlich nicht die Erschöpfung, sondern das ist, dass wenn die sich überlastet, und zwar geistig oder körperlich, dann kommt es mit ein paar Tagen Verzögerung zu einer extremen Verschlechterung. Und man sagt dem Crash oder Post-Exertional Malaise. Und darum, das ist eigentlich das Typische und nicht die Erschöpfung.
Jetzt hast du schon ganz viele Themen angesprochen, die ich noch gerne in die Tiefe gehe, mit dem Crash, mit ME/CFS. Fatigue ist ein Symptom von ME/CFS. Was sind denn die anderen Symptome? Was macht die Krankheit aus?
Also das eine ist dann eben zusätzlich noch die Belastungsintoleranz, also dass die Leute Belastung nicht verträgen und sich dann eben so massiv verschlechtern, also der Crash. Und dann gibt es aber Schmerzen, zum Beispiel Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen. Viele haben auch Verdauungsstörungen und Konzentrationsstörungen, Probleme mit Gedächtnis, Aufmerksamkeit oder eben der Brain Fog ist ja auch sehr häufig. Dann auch Haarausfall, Zahnausfall, Hautausschläge, hormonelle Störungen, Zyklusstörungen. Und also insgesamt sind 200 verschiedene Symptome bekannt und es ist kein Organsystem, das nie betroffen ist.
Ah, ja.
Und also ich habe Patienten, die haben buchstäblich Dutzende von Symptomen. Und immer wenn man fragt, ja, wie geht denn das, dann sagen sie, ja, da funktioniert das und das nicht. Und das ist natürlich auch etwas, wo gerade auch viele Ärzte haben da auch ein bisschen Vorurteile gegenüber Frauen. Und dann eben Vorurteile, so ein bisschen, wenn alles wehtut und nicht mehr geht, dann denkt man, das kann doch gar nicht sein, das muss im Kopf sein.
Und dazu muss man sagen, man geht davon aus, dass 2/3 der Betroffenen sind, aber Frauen.
Genau, genau.
Wieso ist das so? Wieso schon wieder die Frauen?
Ja, es ist halt so, dass Frauen ein bisschen anderes Immunsystem haben. Auch zum Beispiel, damit sie Kinder bekommen können, die Schwangerschaft. Das sind auch immunologische Prozesse. Und darum eigentlich, meines Wissens, so ziemlich alle immunologischen Erkrankungen sind gehäuft bei Frauen. Und dafür, was anders ist, ist, die schweren Krankheitsverläufe von Covid, die sind ja häufiger bei Männern und häufiger auch bei älteren Männern. Und man vermutet quasi, dass das überaktive Immunsystem bei den Jüngeren und vor allem bei Frauen, dass das eben quasi dann die Krankheit Long-Covid auslöst. Und dafür ältere Leute und insbesondere ältere Männer oder auch Diabetiker zum Beispiel, die haben ein schwächeres Immunsystem. Und darum kommt es überhaupt zu einem schweren Akutverlauf.
Du hast vorher auch gesagt, die Erschöpfung. Ich kann geistig sein oder körperlich. Aber es kann sich wirklich verschieden ausprägen. Es gibt so eine Zahl, so ein Verhältnis, was häufiger vorkommt?
Die meisten haben beides. Und ganz klar ist eben auch, dass die Überbelastung, die kann eben auch geistig, körperlich, emotional oder durch Reiz sein. Und meine am schwersten betroffenen Patienten, die leben in absoluter Dunkelheit und absoluter Stille bettlägerig. Und da kann es zum Beispiel sein, dass wenn nur der Hund aufs Bett gumpelt, dass das schon einen Crash macht. Und das ist natürlich eine grauenhafte Situation. Also die Leute sind wie lebendig begraben. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, und das ist wirklich, also mit von einigen Leuten, die ich gehört habe, die das von sich selber sagen. Ja. Ja. Man schaut sie an und denkt, das ist eine ganz normale Person und eine verzerrte Person und sagt, ich fühle mich wie lebendig begraben.
Ja.
Das ist so krass.
Also, und es ist halt schon so, dass, weil, wenn die Leute überlastet werden, die Verschlechterung erst nach häufig 2-3 Tagen kommt, neigt man dazu, die zu überschätzen. Oder? Und zum Beispiel auch, wenn die zum Arzt gehen, dann sind sie vielleicht relativ gut. Vielleicht haben die schon vorher 2-3 Wochen speziell wenig gemacht, damit sie es überhaupt zum Arzt schaffen. Und dann sagen die, ja, ich verlasse das Haus praktisch nicht und ich bin normalerweise bettlägerig und vielleicht verlasse ich das Bett nur 2-3 Stunden am Tag. Und der Arzt denkt dann, ja, aber das ist ja gar nicht mein Eindruck. Die Person, die geht ja aus dem Haus und die kann laufen, hat vielleicht einen Rollstuhl. Da fragt er sich, wieso hat die Person einen Rollstuhl. Und durch das, dass eben der Crash erst 2-3 Tage später kommt, gibt es dann so wie einen Widerspruch. Und das führt dann eben auch dazu, dass zum Beispiel Gutachter, dass die verstehen das nicht und die sagen dann, ja, die Person übertreibt oder die will einfach eine Rente und eine ruhige Kugel schieben.
Das ist wieder das Thema. Es gibt keine spezifischen Tests, keine Leitlinien zu der Diagnose, keine zugelassenen Therapien. Und aber jetzt noch zum bei diesen Symptomen bleiben. Fatigue ist ja ein Symptom von ME/CFS. Es gibt die, die dunkel im Zimmer liegen, den ganzen Tag, noch Gehörschutz, damit es einfach nicht zu laut ist. Und gleich gibt es ja auch ME/CFS oder auch Long-Covid-Betroffene, die auch noch arbeiten gehen. Mhm. Um da auch vielleicht ein bisschen beruhigen. Wie viele wirklich so schwere Fälle gibt es denn prozentual?
Also von denen, die Long-Covid haben, geht man davon aus, dass etwa 10% die Kriterien für myalgische Enzephalomyelitis erfüllen. Also 10% haben die schwere neuroimmunologische Verlaufsform. Und dass man die Kriterien für myalgische Enzephalomyelitis erfüllt, da ist unter anderem vorgegeben, dass selbst wenn es eine leichte ME ist, dann muss die Alltagsaktivität mindestens 50% reduziert sein. Und es gibt dann auch so internationale Erhebungen. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, die sagt, dass 10% von denen mit ME Vollzeit arbeiten. Aber ich stelle mir dann vor, das sind extrem angepasste Arbeitsplätze, wo sie wirklich in Homeoffice und mit beliebigen Pausen und so. Aber also ich kenne keinen, der diese Kriterien erfüllt, der Vollzeit arbeitet.
Wenn man da von Zahlen redet, man geht davon aus, dass aktuell rund 65'000 ME/CFS-Betroffene in der Schweiz leben und etwa 450'000 Personen mit Long-Covid.
Das sind Schätzungen, und zwar, also wir haben schon ganz früh gesagt, dass man in der Schweiz auch Erhebungen machen soll und erfassen, wie viele Leute das haben, wie viele Leute auch wieder gesund werden und auch, was die für Therapien machen und was wirkt. Und das hat man leider nicht gemacht. Also wir haben in der Schweiz überhaupt keine eigenen Zahlen. Diese Schätzung beruht auf Zahlen aus United Kingdom. Und die sind aber auch schon ein bisschen älter. Die sind vom März 2024. Also mittlerweile sind es sicher noch mehr.
In den Medien hat man ja durch Corona immer mehr von dem Fatigue lesen. Hat es wirklich eine Zunahme gegeben durch Corona-Infektionen? Oder hat es eigentlich auch vorher schon viele Betroffene gehabt? Halt
beides. Also es hat vorher schon viel gegeben und es hat massiv zugenommen seither. Und zwar myalgische Enzephalomyelitis ist zum ersten Mal unter dem Namen durch einen schweren Ausbruch in London im 55 beschrieben worden. Und danach hat die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, im 69 das als neurologische Krankheit anerkannt. Und in den 80er Jahren hat es dann in den USA eine Bewegung gegeben, dass man gesagt hat, ja, das ist nicht sicher eine Entzündung. Und myalgische Enzephalomyelitis, das hat im Namen, dass es eben sich um eine Entzündung handelt. Und darum haben die das dann umtauft zu chronischem Fatigue-Syndrom. Und jetzt ist aber immer mehr erwiesen, dass es wirklich eine Entzündung ist. Und eben auch das chronische Fatigue-Syndrom ist auch sonst ein unglücklicher Name, weil es eben einerseits ist das wenig, am wenigsten aussagekräftige Symptom und andererseits ist es auch so ein bisschen eine Verharmlosung, dass dann viele Leute eben sagen, ja, ich bin auch gerade müde, oder? Und das kann ausgelöst werden eben durch Infektionen, durch Entbindungen, durch Unfälle oder manchmal weiss man auch einfach nicht, woher es kommt.
Du hast jetzt gesagt, aber die Ursachen sind verschieden. 80% der Fälle sind der Auslöser Viren, zum Beispiel Covid, Pfeiffersche Drüsenfieber. Aber du hast gerade gesagt, und das hat mich recht schockiert, als ich das gelesen habe, auch eben so eine Geburt zum Beispiel oder ein Unfall, eine Operation kann das auslösen. Was hast denn du für Geschichten aus deiner Praxis?
Ja, also ich habe buchstäblich schon alles gesehen. Also ich habe zum Beispiel eine Patientin gesehen, die hat entbunden und die ist irgendwie so, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr später zu mir gekommen und die hat damals so wahnsinnig Schmerzen im Bein gehabt. Und dann nachher habe ich mich halt auf die Schmerzen fokussiert und jetzt ist die etwa vor einem Jahr wiedergekommen und hat jetzt ist mir völlig klar gewesen, dass die myalgische Enzephalomyelitis hat und dass das sicher damals eben mit deren Entbindung angefangen hat. Oder dann habe ich zum Beispiel bei einer jungen Frau eine Diagnose gestellt, die arbeitet in der Pflege Und die hat dann jemand Schweres, wo fast umgefallen wäre, hat sie so versucht aufzufangen. Und das hat dann da an den Schultern geschrissen. Und die hat dann eine myalgische Enzephalomyelitis bekommen. Oder eine hat es zum Beispiel durch eine Auskugelung der Schultern bekommen. Aber es ist ganz klar, eben, also die ganz überwiegende Mehrheit schon Infektionen und hauptsächlich eben virale Infektionen.
Also wie kann denn das passieren? Die Schulter wird ausgekugelt und nachher ist plötzlich so eine schwere Krankheit, die ja. den Geist und Körper zerstört.
Ja, also im Prinzip ist das eine immunologische Erkrankung. Also das Immunsystem macht einen Fehler. Und das sind Leute, die irgendwie die Neigung zu dieser Art von Krankheit haben. Es ist übrigens auch ganz eindeutig häufig in gewissen Familien. Also ich betreue Familien, die zum Teil 2, 3, 4 betroffen sind. Und irgendein Stressfaktor kann dann das auslösen, dass es so ganze Kettenreaktionen gibt. Und das ist halt wirklich dann eine Multisystemerkrankung. Das heisst, ganz verschiedene Körpersysteme werden betroffen. Und es gibt eigentlich kein Körpersystem, das nicht betroffen sein kann. Also, ich habe zum Beispiel Patienten, die Zähne ausfallen. Von myalgischer Enzephalomyelitis oder von Long-Covid.
Und wieso?
Ja, ich meine, das greift die Blutgefäße an. Und es macht auch Veränderungen vom Blut selber. Also, dass zum Beispiel die roten Blutkörperchen, dass die einerseits steifer und weniger verformbar sind. Dann kann es auch mikroskopisch kleine Blutgrinsel geben. Und dann werden die Organe nicht mehr gut durchblutet. Und die Zahnwurzel ist natürlich auch durchblutet. Und das führt dann zu einem Absterben des Zahns. Also da habe ich mehrere Patienten, die wirklich zum Teil mehrere Zähne verloren haben. Und also das ist sehr eindrücklich.
Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du auch Familien betreust, die mehrere MECFS betroffen haben. Also ist es vererbbar?
Also die Neigung zu dieser Krankheit ist vererbbar. Und ob es dann ausgelöst wird oder nicht, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber die Neigung ist ganz klar vererbbar.
Mhm. Das heisst, man kann wie auch hoffen, dass es nicht ausgelöst wird. Man kann auch hoffen, dass es vorbeigeht. Also Long-Covid ist ja etwas, das vorbeigehen kann, MECFS.
Im Prinzip auch ja.
Im Prinzip schon.
Ja, genau. Also es ist eigentlich so, dass wenn ihr Covid überkommt, die akute Erkrankung, dann nachher gibt es immer noch, also auch mit der jetzigen Omikron-Variante, gibt es etwa 5-10% Risiko, Long-Covid zu entwickeln. Und am Anfang war es sogar 20%. Und das heisst, dass Symptome dann mehr wie 3 Monate anhalten. Aber das kann dann auch wieder ganz weggehen. Und vor allem, wenn man es früh erkennt und dann richtig managt, wäre die Prognose eigentlich hervorragend. Das Problem ist ein bisschen, dass die Schweizer Ärzteschaft für das viel zu wenig sensibilisiert ist und häufig dann die Diagnose nicht stellt. Danachher, je schwerer es ist und je länger man das hat, desto schlechter ist die Chance, dass man sich wieder erholt.
Das ist ja auch mit diesen Crashs, die du am Anfang gesagt hast. Oder wenn einfach alles zu viel ist, dann wird alles noch mehr runtergefahren. Und dass man dann geht es ja meistens nicht nur einmal so weit auf mit den Fähigkeiten, sondern es sinkt eigentlich immer weiter ab.
Genau. Also man kann grundsätzlich sagen, dass so ein Crash oder ein Post-Exertional Malaise, der kann Tage, Wochen oder Monate anhalten, aber der kann eben auch irreversibel sein, also permanent der Rest vom Leben. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die gezeigt hat, dass 2/3 von allen mit ME haben schon einen permanenten Crash gehabt. Ich würde aber sagen, eigentlich 100%, weil sonst hätten sie ja gar nicht ME. Oder? Und Das ist das Problem. Und man muss die Leute vor Überlastung schützen. Und dann gibt es auch gewisse Medikamente, wo man Symptome behandeln kann. Und dann kann es den Leuten auch wieder besser gehen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass die Leute nicht wieder infiziert werden sollten. Da müsste man sich einerseits einsetzen, dass die Luft gut wird, dass die Aerosole kontrolliert werden. Und andererseits eben, dass zum Beispiel kranke Leute die heime bleiben oder mindestens eine FFP2-Maske tragen. Oder auch zum Beispiel im Gesundheitswesen. Ich meine, wo sollen wir Hochrisikopersonen schützen, wenn nicht im Gesundheitswesen? Und dass da zum Beispiel nirgends mehr Maskenpflicht ist, außer noch in meiner Praxis, das ist eigentlich ein Skandal.
In deinem Mail, so der Fußziele, hast du auch so CO2-Wert, ganz viele Zahlen. Einfach da so unten beim Mail bei dir ist ganz lang, wo die CO2-Werte stehen und eben, man soll nicht krank arbeiten gehen und regelmässig laufen. Du probierst es in deinem Umfeld wenigstens aufzuklären. Kommen wir darum geben, das ist jetzt wieder die Ansteckung, wenn es jetzt einfach akut ist. Jemand hat Long-Covid, ME/CFS. Du hast vorhin Medikamente angesprochen. Was gibt es für Medikamente, um Symptome zu bekämpfen?
Also ganz ein wichtiger Teil von dem ist, dass etwa 80% haben so eine Fehlregulation vom Puls. Und zwar, wenn die aufstehen, dann schießt der Puls wahnsinnig auf. Und da gibt es derartige, die zum Beispiel beim Zähneputzen oder beim Bügeln einen Puls von 140 haben. 140 kann ich, wenn ich jogge. Oder? Das ist nicht normal, dass man das beim Zähneputzen hat. Und das äußert sich dann eben in dem, dass die Leute ans Limit kommen, dass sie zum Beispiel Schwindel oder Kopfweh oder so einen Brain Fog haben, also dass sie gar nicht richtig denken können, wie ein Nebel im Hirn oder Seh- oder Hörstörungen, übermäßiges Schwitzen, Temperaturregulationsstörungen, Bauchweh, alles Mögliche. Oder? Und die Symptome, die sind eben total unspezifisch. Das heisst, es kann alles Mögliche an Symptomen machen. Und wenn man die Pulsregulationsstörung behandelt, geht es den meisten Leuten schon deutlich besser. Dann auch viele Leute mit Long-Covid oder ME haben zum Beispiel so überaktive Mastzellen. Das sind so Allergiezellen. Und da kann man zum Beispiel mit Ernährungsberatung oder auch mit Mitteln gegen Allergien sehr viel verbessern. Und also das sind eigentlich die Sachen, die ich zuerst machen würde. Dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Schlafstörungen oder Schmerzen zu behandeln. Aber in meiner Erfahrung, ich habe so ein bisschen Statistik über meine Patienten, und da würde ich sagen, dass es 80% bis 90% besser geht, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Und da ist auch wieder natürlich, wenn man es früher bemerkt, dann gibt es derartige, die sich 100% wieder erholen. Und, aber es gibt auch einfach schwer Betroffene, die ich leider nichts machen kann.
Und was ich von Betroffenen auch gehört habe, die dann Ketamin nehmen, Opiumtropfen, also sehr starke Medikamente. Es ist ja wahrscheinlich ein Abwägen, oder? Wie gross ist das Leiden? Was ratest du da, wenn Selma wirklich zu so schweren Medikament greifen?
Wenn es nötig ist.
Ja.
Also, eben, da kann man nicht grundsätzlich irgendetwas sagen. Aber ich würde immer zuerst so die Sachen in Ordnung bringen. Oder? Also, das eine ist eben, jegliche Überlastung vermeiden, das heisst Pacing. Und das ist einfach eine Form von Energiemanagement, auch eine Überreizung verhindern. Dann nachher eben die Pulsregulationsstörung behandeln. Dann nachher die überaktiven Mastzellen, also zum Beispiel Ernährungsberatung und Allergiemittel. Und unbedingt auch erneute Infektionen vermeiden. Das sind die absoluten Grundlagen. Und nachher muss man halt von Fall zu Fall schauen, wie man das kann verbessern. Aber zum Beispiel gibt es auch wirklich Leute, die haben extreme Kopfschmerzen. Aber wenn die dann das, die Grundlagen machen, ist es schon mal ein ganzes Stück besser. Oder? Und darum muss man nicht unbedingt gerade als erstes derartige Mittel einsetzen. Aber ja, manchmal ist es nötig.
Du hast vorher schon gesagt, wie viele Hausärzte ihnen dann auch falsch diagnostizieren, nicht wissen. Es ist allgemein auch bei der Studienlage ist sehr schwierig, weil das sehr häufig falsch diagnostiziert wird. Was ratest du denn, wenn jemand denkt, ja, ich glaube, ich habe das? Was soll ich machen?
Ja, das ist schwierig. Also, es gibt online auf der Website von der Schweizerischen Gesellschaft für ME gibt es so einen Fragebogen, ob man ME hat. Und da ist sicher mal eine Möglichkeit, das auszufüllen. Und dann fängt die schwierige Suche an nach einem Arzt oder einer Ärztin, die bereit ist, das eben nach Expertenempfehlungen zu behandeln. Und das sind übrigens nicht nur Hausärzte, die das nicht kennen, sondern also ich hatte zum Beispiel schon etliche Patienten gehabt, die sind in einer Uniklinik zu unter Obsi gekehrt worden, aber niemand hat gefragt, habt ihr vorher in den letzten paar Tagen oder paar Wochen euch überanstrengt?
Dazu ein Hinweis, die Maya hat ein Therapieschema entwickelt, das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Empfehlungen von Top-Experten beruht. Dort gibt es Tipps für den Alltag, für Medikamente und auf was man Fachpersonen hinweisen soll. Es ist in den Shownotes verlinkt.
Jetzt haben wir einen schönen Spaziergang gemacht, hier ein Bächli entlang durch den Wald. Und bleiben dran, weil Maya Strasser hat noch etwas zu sagen. Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS. Wir reden offen, ehrlich und direkt über verschiedenste Gesundheitsthemen. Zum Thema chronische Müdigkeit habe ich auch noch mit einer betroffenen Person geredet, mit Lisa Welter. Und sie erzählt genau über auch ganz viele Sachen, die jetzt auch Maya Strasser erzählt hat. Es war sehr beeindruckend bei ihr. Sie ist so tough, sie erzählt, sie ist so im Leben. Und gleich kann sie ganz, ganz viel aus ihrem Leben nicht mehr so machen, wie sie das früher gemacht hat. Sie erzählt, wie sich MECFS anfühlt und wie sie ihren Alltag meistert. Die Episode findet ihr auch, da ihr jetzt hört, auf Spotify, Apple Podcasts oder eurem Lieblings-Podcast-Player und natürlich auf css.ch. Wenn ihr ein paar Inputs mitgenommen habt, freuen wir uns, wenn ihr anderen davon erzählt, damit sie auch etwas lernen, was ihnen hoffentlich hilft. Schlusswort hat immer der Gast. Maya, was willst du noch sagen?
Ja, mir kommt immer wieder etwas in den Sinn, was Charles Bukowski gesagt hat, und zwar, dass eine Ungerechtigkeit die meisten Leute erst interessiert, wenn sie selber betroffen sind. Und das ist wirklich eine humanitäre Krise. Und ich glaube, man muss sich wirklich einfach vorstellen, was wäre, wenn ich das selber hätte oder meine beste Freundin oder mein Bruder oder so. Und wir sollten wirklich schauen, dass es endlich eine anständige medizinische Versorgung für das gibt, dass die Leute, wenn sie finanzielle Unterstützung brauchen, das auch überkommen und dass es gute Raumluft überall in den öffentlichen Innenräumen gibt. Und da kann jeder dazu beitragen.